ARD.
SWR Kultur. Forum.
Bidens Rückzug ist Trump noch zu schlagen. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Nun ist das Chaos da. Es wurde erwartet, aber das macht es nicht leichter. US-Präsident Biden zieht sich zurück, aber nicht sofort. Er möchte das Amt gern in die Hände von Vizepräsidentin Harris legen, aber erst, wenn er nicht mehr da ist. Das ist die Ausgangslage. Stand heute. Die Republikaner sind mit dem Team Trump und Vance voll wahlkampffähig. Die Demokraten wissen jetzt immerhin, dass Biden nicht mehr kandidiert. Aber mit welchem Duo sie um das Weiße Haus kämpfen werden, wissen Sie nicht und wir auch nicht. Wir, das sind in diesem Forum in SWR Kultur Professor Dr. Britta Waldschmidt-Nelson. Sie ist Historikerin, US-Expertin an der Universität Augsburg. Jörg Wiemeler-Sehner, politischer Korrespondent von der Zeitung Die Welt. Und Arthur Landwehr, unser früherer ARD-Korrespondent in Washington. Von Winston Churchill stammt das Zitat: Das ist nicht das Ende. Es ist noch nicht einmal der Anfang vom Ende, aber es ist vielleicht das Ende vom Anfang. Herr Landwehr, da kommt noch einiges auf uns zu. Eine Rede des Präsidenten, auch von Kamala Harris, die will auch noch sprechen. Die offizielle Nominierung des Kandidaten, vermutlich ist es dann Kamala Harris, und die Nominierung des Vizes. Wagen Sie eine Prognose, wie schnell oder wie zäh das werden wird?
Es geht schneller, als ich erwartet habe. Also es deutet alles darauf hin, dass die Demokraten diesen Übergang zu einer anderen Kandidatin, und das wird Kamala Harris sein, sehr, sehr schnell machen, dass sie sich nicht gönnen, einen innerparteilichen Wahlkampf noch zu machen bis Mitte August, bis zum Parteitag, sondern sie wird dann am Parteitag auf den Schild gehoben. Alle wichtigen Protagonisten bei den Demokraten stellen sich inzwischen hinter sie, auch einige, die als mögliche Kandidatinnen und Kandidaten gedacht waren und über die man gesprochen hat, stehen auch hinter ihr. Also diese Messe scheint mir soweit gesungen.
Frau Waldschmidt-Nelson, nach all den schwierigen Jahren unter Donald Trump hätte man erwarten dürfen, dass Joe Biden das Weiße Haus besenrein und schlüsselfertig übergibt, um die letzten Jahre seines Lebens geruhsam und in Würde zu genießen. Und jetzt dieser Schlamassel. Der Rücktritt, nur ein halber Rücktritt, die Nachfolgerin, nur eine halbe Nachfolgerin. Was ist denn da los?
Ich glaube, man muss dabei berücksichtigen, dass Joe Biden wirklich ehrlich geglaubt hat, dass er der Einzige im Feld der potenziellen demokratischen Kandidaten wäre, der Donald Trump schlagen kann. Das hat er immer wieder gesagt. Ich habe den schon einmal geschlagen, ich kann das wieder tun. Er hat also bestimmt diese Kandidatur nicht leichten Herzens angetreten Anfang des Jahres. Aber ich glaube, er selber und wahrscheinlich auch niemand anders hat damit gerechnet, dass einfach sein körperlicher Verfall, anders kann man das gar nicht mehr nennen, so schnell voranschreitet würde. Und deshalb war spätestens also bei dieser absolut desaströsten Debatte, die er da mit Donald Trump Anfang Juli hatte, klar, dass er das nicht packen wird. Und das war jetzt einfach noch eine letzte Chance, das Steuer nochmal herumzureißen, denn in allen anderen Umfragen hat sich abgezeichnet, dass Biden in dem Zustand, in dem er jetzt ist, Trump nicht hätte schlagen können im November.
Kamala Harris gilt als Gesetz. Die Messe ist gelesen, sagt Arthur Landwehr. Damit könnten wir eigentlich mit der Sendung aufhören und Musik spielen, tun wir aber nicht. Aber die meisten sehen es ja so. Es ist ein Selbstläufer. Nein, das ist es nicht. Herr Wiemeler-Sehner, wie groß sind die Chancen, dass die Demokraten mit ihr ins Rennen gehen und nicht mit einem anderen Kandidaten? Biden hatte einmal scherzhaft gesagt, es gäbe 50 Menschen in der Partei, die ihn ersetzen könnten.
Ja, es gibt sicherlich 50 Leute, die ihn ersetzen können, nur wird das halt nicht passieren. Ich bin da ganz bei Ihrem Korrespondenten. Es ist ja so, dass die Demokraten, die immer hochhalten, dass sie die Demokratie verteidigen wollen, im Grunde genommen eigentlich innerparteilich kaum Demokratie zugelassen haben. Ich bin da übrigens anderer Meinung, dass das jetzt in den letzten Monaten ein Problem geworden ist, dass Joe Bidens Gesundheitszustand schlechter wird. Schon 2020 hatte er diverse Aussetzer, nachdem er die Nominierung 2020 erreicht hat, hatte er das Glück, dass Covid war und man ihn deshalb mehr oder minder in seinem Keller verstecken konnte, was Donald Trump ja durchaus auch so angesprochen hat. Und dieses Jahr ist es so gewesen, dass es durchaus Bedenkenträger gab, aber es sind keine wirklichen Vorwahlen veranstaltet worden. In Florida zum Beispiel, das 200 Delegierte zum Parteitag entsendet, haben die im Dezember schon gesagt, die Landespartei, nö, wir machen keine Vorwahlen und geben die Stimmen automatisch an Biden. Es gab Herausforderer, aber es war schwierig für die überhaupt auf den Wahlzettel zu kommen. genommen. Es gab keine wirklichen TV-Debatten. Biden ist nicht getestet worden. Und jetzt quasi, ja, ganz am Ende, wo alle Delegierten schon bei Biden sind, gibt er auch noch eine Empfehlung für eine Nachfolgerin mit. Wer soll sich jetzt noch ins Rennen wagen, wenn die Clintons, wenn super viele Senatoren, wenn Gouverneure sich schon aussprechen für Harris, wer soll sich jetzt noch ins Rennen trauen und den Groll der Partei auf sich ziehen? Ich finde, das ist insgesamt sehr ungünstig gelaufen.
Lassen Sie uns noch für einen Augenblick die gegenwärtige Situation auf uns einwirken lassen. Das amerikanische Nachrichtenportal Axios hat das so beschrieben, Zitat: Einem Kandidaten wurde ins Ohr geschossen, die Kugel eines Attentäters hätte ihn um ein Haar getötet. Der andere kam mit Covid in Quarantäne und gab dann widerwillig und abrupt seine Kampagne auf. Das waren nur 8 Tage des wildesten und seltsamsten Präsidentschaftswahlkampfes unserer Zeit. Zitat Ende. Empfinden Sie das auch so? Wild and weird, also wild und seltsam?
Ja, natürlich. Also in dieser Form hat man das zumindest sehr, sehr lange nicht mehr erlebt. Also man muss dann sehr weit in die Geschichte zurückgehen, dass Wahlkämpfe oder die Situation, die politische Situation dermaßen wild und chaotisch war. Ändert aber nichts daran, dass jetzt die Wahl am 5. November stattfindet und sich die beiden Parteien mit dem, was sie haben und mit ihrer jeweiligen Entwicklung darauf einstellen müssen und am Ende sich auf diese Wahl einstellen müssen. Und da haben beide eine große Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, die ja nicht nur für die Demokraten gilt, die jetzt mit möglicherweise oder mit großer Wahrscheinlichkeit Kamala Harris ins Rennen gehen, die sie bekannt machen müssen, die in irgendeiner Form sich ein Thema suchen muss, mit dem sie dann auch tatsächlich Donald Trump herausfordern kann, Donald Trump-Anhänger da auf ihre Seite ziehen kann, vor allen Dingen aber auch ihre eigene Klientel erst einmal mobilisieren kann. Dieses Thema gibt es in dieser Form noch nicht. Das ist die große Aufgabe. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch Donald Trump, dem sein Wahlkampfthema weggebrochen ist, nämlich dieser alternde Joe Biden. Alles war darauf zugeschnitten. Auch damit kann er jetzt nicht mehr arbeiten. Auch die Kampagne der Republikaner wird sich dramatisch verändern.
Frau Waldschmidt-Nelson,
ja.
Sie sind ja Historikerin. War es schon mal wilder und seltsamer in den USA oder ist es wirklich so außergewöhnlich?
Naja, es gab im 18. und auch im 19. Jahrhundert einige sehr wilde Wahlkämpfe, wo sich die Kandidaten also auch gegenseitig übelst beschimpft haben oder am liebsten duelliert hätten und Ähnliches. Aber wenn man, sag ich mal, in die jüngere Vergangenheit zurückguckt, dann gab es ja 2 Fälle, in denen etwas Ähnliches eintrat, dass also ein amtierender Präsident der Demokraten gesagt hat, er tritt nicht wieder an, überlässt die Wiederwahl oder die gewünschte Wiederwahl jemand anders. Das war 1952 Harry S. Truman und 1968 Lyndon B. Johnson. In beiden Fällen haben die Demokraten dann die Wahl verloren. Es ist also extrem schwierig als Kandidat gegen praktisch einen Incumbent President. Also wenn man nicht der Incumbent ist, der Präsident, der gerade im Amt ist, hat ja der Amtsinhaber hat ja einfach immer einen Wahlvorteil in den USA. Und historisch gibt es dafür einfach noch keinen Präzedenzfall, dass in so einem Fall dann der neue Kandidat oder in diesem Fall die neue Kandidatin, sollte es Kamala Harris werden, und da gebe ich den beiden anderen Gesprächspartnern recht, dass sich alles daraufhin abzeichnet. Es ist, the odds are against it in a way. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es jetzt vielleicht eine Chance und meiner Ansicht nach wird sehr viel davon abhängen, wen Kamala Harris, so sie die gekürte Kandidatin wird, als Vizepräsidentin oder Präsidentin mitnehmen wird. Und da denke ich, da muss man schauen, wäre zum Beispiel aus meiner Sicht ein vielleicht geeigneter Kandidat der Mark Kelly. Aus Arizona, das ist ein Swing State, ist Senator, ist Astronaut, sehr beliebt, sehr populär. Und das hätte den Vorteil, dass wenn er dann aus dem Senat austreten würde, die ebenfalls demokratische Gouverneurin des Staates, Katie Hobbs, dann auch wieder einen Demokraten nachnominieren könnte. Das heißt, die Demokraten würden dann nicht unbedingt geschwächt werden im Senat. Und Kelly ist eben auch ihre, ja, weiß, also könnte ein gutes Gegengewicht bilden für Kamala Harris.
Politische Glasperlenspiele, die erwarten uns jetzt und wahrscheinlich nicht nur heute, sondern eine ganze Weile noch. Von Kamala Harris hat man hierzulande nie viel gehört. Man sieht sie auf Fotos, da sieht sie immer sehr fotogen aus. Aber ist sie wirklich eine geeignete Kandidatin? Was meinen Sie, Herr Wimmerlasena?
Nein, das glaube ich nicht. Ich war ja selber USA-Korrespondent, das muss ich übrigens vorwegschießen, dass ich die ganze Situation gar nicht so seltsam finde. Ich habe damals 2 Impeachments mitgebracht, war in Minneapolis.
Amtsenthebungsverfahren.
Genau, Amtsenthebungsverfahren, gut, dass Sie es sagen. Ja, war in Minneapolis bei den Protesten nach dem Tod von, nach dem Mord an George Floyd. Insofern, das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber ich habe jetzt ein paar graue Haare an den Schläfen, die ich vorher noch nicht hatte. Kamala Harris ist, glaube ich, nicht die richtige Kandidatin, denn damals, das wissen vielleicht viele ihrer Hörer nicht, hat sie ja schon mal versucht, Präsidentin zu werden. Als sich 2019 der halbe Senat und noch ganz viele andere Bewerber bei den Demokraten gemeldet haben, ich möchte jetzt gegen Donald Trump antreten, hat sie auch ihren Hut in den Ring geworfen und ist wirklich grandios gescheitert. Und zwar so grandios, dass sie schon vor der ersten Vorwahl ausgeschieden ist. Und ich finde, dass man vieles daran lernen kann, was an der Kampagne damals schiefgelaufen ist, was die Probleme mit der Kandidatin sind. Also erstmal war sie politisch vollkommen beliebig. Sie wollte sich erst inszenieren, um die Wähler des linken Senators Bernie Sanders, der ja Vorwahlerfolge hatte, der auch Präsidentschaftsbewerber der Demokraten werden wollte, um dem Wähler abzujuxen, gab sie sich dann total progressiv, war für die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung, die es in den USA nicht gibt. Und in dem Moment, in dem sie dann ein Treffen mit reichen Geldgebern in den Hamptons hatte, kam sie dann auf einmal auf die Idee, ach nö, wissen Sie was, ich glaube, es ist doch nicht so eine gute Idee. Dauernd kam sie mit irgendwelchen Vorstößen, die sie dann hat fallen lassen. Sie hat Biden in einer TV-Debatte bezichtigt, mit rassistischen Senatoren in den 70ern zusammengearbeitet zu haben. Und als es darum ging, Vizepräsidentin zu werden, sagte sie, ach, war ja nur eine TV-Debatte. Was ich ehrlich gesagt ziemlich bezeichnet finde für ihren Charakter, dass sie im Grunde genommen die durchaus reale Unterdrückung, ethnische Unterdrückung, die es gab über Jahrhunderte, den Schwarzen gegenüber im Grunde genommen nur benutzt, um sich selbst zu profilieren und dann sofort wieder fallen lässt. Ihre Kampagne war extrem schlecht organisiert mit 2 verschiedenen Kampagnen, Hauptquartieren. Also es ist damals schon klar geworden, Führungspersönlichkeit in diesem Fall nicht, inhaltlich relativ beliebig. Und worauf sie natürlich sehr, sehr stark gesetzt hat, ist auf Identitätspolitik. Ne? Also so ist sie ja auch zu ihrem Amt gekommen, weil die Demokraten mehr Diversität wollten. Wir brauchen unbedingt eine schwarze Frau. Das geht unter anderem auf Jim Clyburn zurück, der ein großer Unterstützer von Joe Biden war und seine eigene zunächst erfolglose Kandidatur gepusht hat und ihm deshalb in Anführungsstrichen zusammen mit den Medien Harris mehr oder minder, ich sag's jetzt mal, auch wenn es angreifbar ist, untergejubelt hat. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut, klar, mittlerweile ist sie länger im Amt, aber ich glaube, man kann daraus auch schließen, dass es diesmal bei einer Kampagne ähnlich schlecht laufen würde. Insofern, dass sich jetzt alle so hinter ihr versammeln, halte ich für ein bisschen voreilig.
Ja, ich weiß nicht, wenn ich da kurz sowas sagen darf. Also ich sehe Kamala Harris nicht so negativ. Es ist sicher vieles wahr von dem, was jetzt gerade gesagt wurde von Herrn Wimalasena. Aber auf der anderen Seite, die Tatsache zum Beispiel, dass sie damals vergeblich sich beworben hat um das Präsidentenamt, das hat Joe Biden auch 2 vorher getan, bevor er Präsident wurde. Also es gibt zahlreiche Präsidenten, auch Richard Nixon und andere, die diverse Male versucht haben, ein politisches Amt oder eben auch die Präsidentschaft zu erringen und es dann erst im zweiten oder dritten Anlauf geschafft haben. Also das spricht nicht grundsätzlich gegen ihren Erfolg. Für mich ist aber eher entscheidend, wenn man jetzt realistisch ist, die Demokraten haben einfach extrem wenig Zeit, jetzt den neuen Kandidaten oder die Kandidatin aufzubauen. Und wenn man sich anschaut, sämtliche andere Kandidaten, die da eventuell diskutiert wurden, angefangen jetzt, sage ich mal, bei Gretchen Whitmer, der Gouverneurin von Michigan, Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, J.B. Pritzker, der Gouverneur von Illinois, Jared Polis, Gouverneur von Colorado oder Joseph Shapiro. Ja, Gretchen Whitmer hat auch schon abgesagt. Also sehr im Gespräch war ja auch Joe Shapiro, der Gouverneur von Pennsylvania. Das sind Swing States, das ist gut. Aber bei allen Umfragen, die in den letzten Tagen gemacht wurden, haben all diese Leute Zustimmungswerte, sage ich mal, auf der nationalen Ebene im einstelligen Bereich. Wohingegen über ein Drittel der Demokraten gesagt haben, bei so einer Frage, sollte Joe Biden zurücktreten, hätten sie gesagt, sie würden sich dann wünschen, dass Kamala Harris antritt. Das ist zwar jetzt keine überwältigende Mehrheit und kein großartiges Mandat, aber es ist auf jeden Fall 3-mal so groß wie alle anderen. Denn diese sämtlichen Gouverneure oder Senatoren, die sind außerhalb ihres eigenen Staates relativ unbekannt. Und dieser Bekanntschaftsfaktor, Also National Recognition ist bei einer Bewerbung um die Präsidentschaft extrem wichtig. Außerdem würde ich sagen, dass ein Punkt, bei dem Kamala Harris bei anderen Sachen, kann man sicher sagen, da hatte sie keine so klare politische Linie, aber ein Punkt, bei dem sie immer ganz klar sich eingesetzt hat, ist das Recht von Frauen auf eine legale Abtreibung. Also sie ist definitiv pro-choice, war das immer, vertritt das immer. Und dieses Thema, nämlich die Abtreibungsfrage, ist eine der absolut wichtigsten Wahlkampfthemen für die Demokraten in diesem Jahr. Aber
selbst da finde ich sie nicht besonders stabil. Es ist ja so, als dieses Urteil kam, dass dieses Schwangerschaftsurteil von 1973 aufgelöst hat oder abgelöst hat, was zu dieser Demisere geführt hat, dass jetzt Frauen in ganz vielen Bundesstaaten das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ganz massiv eingeschränkt wird, hat sie danach ein TV-Interview gegeben und es stimmt, dass sie dieses Thema immer gesetzt hat, indem sie dann verschnörkelt gesagt hat, naja gut, mehr oder minder ist halt so, some things are settled, ne? Manche Dinge sind halt so, wie sie sind, um es danach dann aber wieder irgendwie als Kampagnenprop zu benutzen. Und dieses Thema Abtreibung, das machen die Demokraten auch seit Jahrzehnten. Die benutzen das für Fundraising, die benutzen das, um Geld von Geldgebern irgendwie zu holen, aber wie soll ich sagen, das mal in Gesetze zu gießen, selbst wenn es Mehrheiten dazu gab, machen sie im Endeffekt auch nicht. Und insofern, selbst bei diesem Thema habe ich das Gefühl, ja, da ist immer sehr viel Rhetorik und da ist natürlich auch viele Reden dazu. Und ich glaube auch, dass das Wählerinnen vor allem animieren wird. Das hat es ja 2022 auch schon. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt das Mobilisierungspotenzial noch hat, das die Demokraten brauchen. Ich glaube, da müsste man eher.
Ich bringe das mal Inhalten auf den mehr. Punkt, Herr Wimmer-Lassina. Sie sagen das so, und es klingt für mich so, als sei die Harris eine geschmeidige Quotenfrau. Stimmen Sie dem zu, Herr Landwehr?
Auf jeden Fall. Sie hat sich schon immer so positioniert. Man weiß bei ihr nicht, wofür sie wirklich steht. In dem Viertel, in dem ich in Washington gewohnt habe, da ist sie ein großer Star. Und selbst rund um Weihnachten steht auch bei uns auf der Straße ein großer Weihnachtsbaum mit Kamala Harris-Kugeln dran. Da mag man.
Was ist eine Kamala Harris-Kugel?
Das sind Weihnachtskugeln,
wo ihr Gesicht dann drauf ist.
Mit ihrem Gesicht drauf.
Also so ähnlich wie bei Söder, der das auch mit.
Der ganze Weihnachtsbaum auf der Straße. Wer sich in Washington auskennt, weiß, das ist die Gegend um den Dupont Circle. Das ist so eine Region, die sowohl ethnisch als auch sexuell sehr divers ist. Und da ist sie ein großer Star. Aber wenn man mal nur 50 Kilometer aus der Stadt herausfährt, dann ist sie genau das Gegenteil dessen, was die Demokraten hier brauchen, um ein Gegengewicht herzustellen für die Donald-Trump-Kampagne. Für die Menschen außerhalb dieser urbanen Milieus ist sie nichts anderes als eine liberale Kalifornierin, die keine Ahnung davon hat, was den Menschen wichtig ist und wie das wirkliche Leben passiert. Und wenn man sich jetzt mal die Bilanz anschaut, dieser Jahre als Vizepräsidentin, dann ist da nicht viel übrig. Mhm. Denn sie war zuständig, hatte Joe Biden ihr gegeben, das Thema Sicherung der Grenze, das Thema Einwanderung, das zweitwichtigste übrigens auf der Sorgenliste der Amerikaner nach der Inflation und der Wirtschaftsentwicklung. Da hat sie vollkommen versagt. Und zwar nicht nur, weil es ein kompliziertes Thema war, sondern weil sie sich politisch unglaublich ungeschickt verhalten hat. Sie ist nicht einmal an die Grenze gefahren, um mal mit Grenzschützern zu sprechen, um sich mal ein eigenes Bild zu machen. Das ist so ein Thema. Und wenn man das Thema Abtreibung nimmt, bei dem sie sich stark macht, das ist auf der Sorgenliste der Amerikaner derzeit auf Platz 6, kommt also sehr viel später. Und für die anderen Themen steht sie eben auch, für die Biden-Administration steht, für die Schuld dieser, die man vor allen Dingen im Trump-Lager dieser Regierung gibt, für die Inflation, für die Wirtschaftsentwicklung, obwohl die Wirtschaft ja letztendlich wieder brummt, aber die gefühlte Inflation ist halt katastrophal. Und das alles hängt mit Kamala Harris zusammen und hängt an ihr.
Bidens Rückzug ist Trump noch zu schlagen.
Lassen Sie sie widersprechen.
Ich würde gerne an der Stelle doch noch mal widersprechen.
Ich wollte kurz sagen, für die Hörer, die jetzt erst eingeschaltet haben, die in der Runde sitzen, das sind Sie, Frau Professor Britta Waldschmidt-Nerzen. Es ist Jörg Wimmer-Lassina und Arthur Landwehr. So, und jetzt sind Sie dran.
Dankeschön. Nein, ich wollte nämlich noch mal widersprechen, weil das ist meiner Ansicht nach eine der größten Schwächen irgendwie gewesen der Demokraten mal wieder in diesem Wahlkampf, dass sie nicht stärker darauf darauf hingewiesen haben, dass eigentlich die Bilanz der Biden-Administration oder meinetwegen auch gerne der Biden-Harris-Administration der letzten 3 Jahre eine wirklich positive ist. Wenn man sich mal anschaut, man darf ja nicht anfangen, diese Lügen, die Trump und seine Leute ständig verbreiten, zu glauben. Ja? Nur weil Trump 100-mal sagt, er hat Amerika mit einer boomenden Wirtschaft hinterlassen, stimmt das ja überhaupt nicht. Ja? Die Wirtschaft war in einem katastrophalen Zustand, als Joe Biden übernommen hat. Und es ist ihm gelungen, durch dieses Investment, dieses Infrastrukturpaket, die Wirtschaft zu stabilisieren. Er hat diese wahnsinnig hohe Inflation inzwischen in den Griff bekommen. Er hat viele Gesetze, die positiv sind, verabschiedet, unter anderem, dass die Medikamentenkosten für Senioren runtergingen, dass Healthcare expanded wurde, dass zum ersten Mal seit über 30 Jahren mal wieder ein zumindest gewisses Gun Control oder Gun Safety Law verabschiedet wurde. Er hat Climate Legislation, also er hat wirklich eigentlich sehr viel erreicht. Und das hätte man mal einfach wirklich besser verkaufen müssen, als die Demokraten das getan haben. Und daran hat Kamala Harris, zumindest kann sie damit jetzt auch punkten, meiner Ansicht nach. Ich will meinen Kollegen jetzt gar nicht Unrecht geben, dass sie nicht besonders gut sich verkauft hat, dass sie sich nicht gut engagiert hat in dieser Immigration-Krise, wobei angesichts der Tatsache, wie da einfach die Entwicklungen im Moment in Latein- und Südamerika sind, die diesen wahnsinnigen Ansturm erzeugt haben, frage ich mich, wer das unbedingt hätte viel besser machen können. Man hätte es besser kommunizieren können. Und da hat Kamala Harris sicherlich größere Schwächen. Ihr fehlt auch das Charisma. Ihr fehlt dieses, sag ich mal, diese gewisse Ausstrahlung, die zum Beispiel Bill Clinton damals so hatte. Ja, diese Empathie, diese Fähigkeit zu sagen, I feel your pain. Also diese, dass sie wirklich mit Leuten da sich verbinden kann. Da hat sie Defizite ohne Zweifel. Für mich ist halt aber immer noch die Frage, was wären die Alternativen? Und wenn Kamala Harris hat zum Beispiel dadurch, dass sie die Vizepräsidentin ist, die von Biden jetzt ja auch offiziell sozusagen als seine designierte Nachfolgerin gewünscht wird, hätte sie Zugriff auf das ganze Team, also das Biden-Campaign-Management-Team, was kein ganz schlechtes ist, hat ja jetzt schon offiziell beantragt, dass sie jetzt gerne das Harris-Team werden möchten. Sie könnte diese über 100 Millionen Dollar, die Biden an Wahlkampfspenden bekommen hat, wahrscheinlich einfacher übernehmen als irgendein anderer Kandidat. Und ich fürchte einfach, wenn die Demokraten jetzt stattdessen in eine offene Convention gehen, wo sich dann also die Leute irgendwie im letzten Moment noch auf einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin einigen wollen, dass die sich dann so zerfleddern und zerfleischen, dass sie dann überhaupt keine Chance mehr haben im Herbst.
Ich bin dabei Ihnen, dass man das, dass sie möglicherweise alternativlos ist in dieser Situation. Das ändert aber nichts an der Frage, ist sie in der Lage zu mobilisieren? Ist sie in der Lage, diejenigen an die Wahlurnen zu bringen, die gegen Donald Trump sind, die Donald Trump verhindern wollen, die eine demokratische Politik im weitesten Sinne wollen? Denn amerikanische Wahlen werden ja nicht dadurch gewonnen, dass man den politischen Gegner überzeugt, sondern sie werden dadurch gewonnen, dass man seine eigene Basis enthusiastisch macht und dass es einem gelingt, sie tatsächlich dann auch zur Wahl zu bringen. Und da fehlt es ihr an dieser Fähigkeit. Hätten die Demokraten eine echte Alternative? Wahrscheinlich nicht. Sie hätten jetzt die Chance gehabt, sich durch einen demokratischen Prozess über mehrere Tage und Wochen im Gespräch zu halten bis zum Parteitag. Das wäre vielleicht noch eine Chance gewesen. Aber ansonsten sind sie jetzt mit einer Kandidatin gefangen, die wahrscheinlich nach meiner Auffassung diese Fähigkeit der Mobilisierung in der Form nicht mitbringt.
Vor allem dürfen wir nicht vergessen, dass diese Alternativlosigkeit aktiv herbeigeführt wurde. Von Biden selber, von der Partei. Übrigens ist es auch nicht das erste Mal, dass sich gerade so die Leitung der Demokratischen Partei in die Richtung nicht gerade stark macht, das Feld möglichst offen zu halten. Und die Frage, was die Mobilisierung angeht, Sie haben eben Erfolge von Biden aufgezählt. Da gehe ich voll mit. Ja, es gibt durchaus Erfolge, auf die man verweisen kann. Aber einer, den Sie nicht aufgezählt haben, den ich zum Beispiel sehr interessant finde, ist ja, dass Biden sich wirklich stark gemacht hat für Gewerkschaften. Also ich habe in den USA viel berichtet über Soziales, über Armut, über Niedriglohnsektor, über Gewerkschaftsorganisationen. Und es ist einfach so, Biden ist da aufgetaucht beim Streik, das, was davor noch nie ein Präsident gemacht hat. Ja, Biden hat dafür gesorgt, dass das National Labor Relations Board, sperrige Name, aber im Grunde genommen die Überwachungsbehörde für Arbeitsrecht, ja, dass da die Trump-Leute, die Anti-Arbeiter, Trump-Leute ausgetauscht werden. Und diese Idee von Working Class Joe, der kommt ja aus Scranton, in Pennsylvania. Das ist natürlich was, was gerade in einer Partei wie die Demokraten, die unter Clinton und unter Obama Arbeiter mehr oder minder vergessen hat, ja, und alle und das gesamte Führungspersonal hat sich rekrutiert aus irgendwelchen Leuten in gut geschnittenen Anzügen, die auf die gleichen Nobel-Unis gegangen sind wie Obama selber. Das ist genau der Anstrich, den die Demokraten hatten, ja, als es nach der Finanzkrise Bernie Sanders 2016 kam und sagte, wir müssen die Banken verstaatlichen, hat Hillary Clinton die Millionenbeträge von den Banken eingenommen, hat damit gekontert, dass das ja nichts gegen Sexismus und gegen Homophobie und gegen Xenophobie machen würde. Und genau diesen Shift zu Identitätspolitik, zu diesen ganzen noblen Reden und noch eine fünfte Turnhalle nach Frederick Douglass benennen, aber möglichst keine Politik machen.
Erklären Sie mir ganz kurz, Geldgeber. Wer Frederick Douglass ist. Jetzt bin ich...
Ach so, Frederick Douglass ist ein schwarzer Ex-Sklave und Bürgerrechtskämpfer gewesen.
Okay.
Und da kommt wieder das nächste Problem von Kamala Harris rein. Ja, die Gewerkschaften in den USA wollen sie jetzt auch unterstützen, aber es ist natürlich klar, dass jemand, der diesen Elitenanstrich hat, den sie zweifellos hat und diesen Habitus hat, ja, und auch diesen, wie soll ich sagen, auch man redet auch schon doch wesentlich lieber irgendwie über sich selbst und wie wichtig man das ist, dass man jetzt da gerade ist, wo man ist. Ich bin die erste Frau in diesem Amt, aber ich werde nicht die letzte sein. Und diese ganzen Sermone, die da aufgesagt werden, zum Beispiel bei der Amtseinführung von Biden, als dann diese schwarze Dichter da im Versace-Mantel auftrat und irgendwie von dem Hügel, den wir gemeinsam erklimmen. Das ist genau diese Art von Demokraten, auf die die Leute keine Lust haben. Und Joe Biden ist halt jemand, der hat das gesehen. Klar, es ist ein moderater Politiker. Ich sag mal so, ich habe viel über Soziales berichtet. Von mir aus hätte der noch um einiges entschiedener sein können, gerade was Mindestlöhne angeht, gerade was allgemeine Krankenversicherung angeht. Okay, aber der hat klargemacht, durch die politischen Maßnahmen, die sie eben aufgezählt haben, der meint es irgendwie ernst mit der Arbeiterklasse. Und das ist, glaube ich, was, auch wenn die Kampagne jetzt in die Richtung gehen wird von Kamala Harris, im Endeffekt kann man auch nicht alles abfedern durch ein cleveres Kampagnenteam. Ist die Person, wie soll ich sagen, der das jemand abnimmt? Ich glaube eher nicht.
Präsident Biden ist jetzt noch 6 Monate im Amt. Was hat er noch vor?
Er will natürlich seine Amtszeit, würdig zu Ende bringen. Ich glaube, das ist etwas
ganz Wichtiges. Das scheint eine lustige Frage zu sein. Also.
Naja, ich meine, im Grunde, wenn man jetzt mal zurückblickt, das gehörte ja zu den ganz großen Geheimnissen oder eben offenen Geheimnissen in Washington, wie schlecht Joe Biden letztendlich körperlich und auch mental inzwischen drauf war. Wir haben es ja eben schon gehört, auch 2020, dass, wenn er auf die Bühne kam, dann hat er immer so getan, als wäre er ein junger Mann, und es sah dann so aus, als wäre er von Gummibändern gehalten und die Beine bewegten sich schneller als der Körper. Und das war schon manchmal strange. Und man hätte das sehr viel früher machen müssen, aber und da bin ich ja ganz bei Frau Waldschmidt-Nelson, die Zeit, diese 3 Jahre oder 3,5 Jahre, die Joe Biden jetzt im Amt ist, das waren durchaus sehr erfolgreiche Jahre. Er hat sehr viel mehr erreicht, als man ihm zugetraut hat, vor allen Dingen unter den Mehrheitsbedingungen, die er im Kongress vorgefunden hat und mit denen er leben muss. Das hat er alles geschafft. Jetzt geht es darum, für ihn die Erbschaft seines Lebens und auch die Erinnerung an seine eigene Präsidentschaft aufrechtzuerhalten und diese Erfolge in irgendeiner Form auch zu Ende zu bringen und einzufahren bis zum 21. Januar des kommenden Jahres.
Jetzt sein Nachlass?
Ja, vielleicht kann ich auch noch sagen, einen Aspekt, den wir bisher noch nicht mit berücksichtigt haben, der für Joe Biden, glaube ich, wirklich ganz zentral ist, sind die transatlantischen Beziehungen. Er ist ja, glaube ich, wirklich noch einer der letzten Politiker aus dieser wirklich kalten Kriegsgeneration, dem die Verbindung also zu Europa, zu NATO und das Commitment, also die Verpflichtung der USA da an Europas Seite gegen den aggressiven Expansionismus von Wladimir Putin zu stehen, extrem wichtig war. Und nachdem Trump sich ja da rausgenommen hat und am liebsten ganz aus der NATO ausgetreten wäre und auch das zum Beispiel das Klimaabkommen von Paris aufgekündigt hat, das hat Biden ja alles reversiert und hat zudem ja jetzt gerade justamente entschlossen, amerikanische Mittelstreckenraketen in Deutschland zu stationieren. Also ich glaube, diese Festigung des transatlantischen Bündnisses ist etwas, was ihm sehr wichtig ist. Und da würde ich auch noch mal ansprechen wollen, dass jetzt, wenn wir in diesen Wahlkampf gehen, die Core-Wählerschaft, ja, der Demokraten und der Republikaner, die sind sowieso schon längst entschieden und die kann man auch nicht überzeugen. Es geht ja um die Wechselwähler. Und ich glaube, bei den Wechselwählern, da sind schon Leute dabei, die vielleicht auch auf solche Elemente im Wahlkampf gucken wollen, welche Partei steht jetzt hier für einen neuen Isolationismus, für eine neue Abkapselung mit Schutzzöllen und ähnlichen Aktionen, oder welche Partei, welches Team steht dafür, die Verbindung nach Europa aufrechtzuerhalten? Und deshalb sollte man das auch nicht vernachlässigen, finde ich.
Und ausgerechnet in dem größten Durcheinander innenpolitisch in den USA kommt jetzt auch noch Benjamin Netanyahu zu Besuch, um mit dem Präsidenten zu sprechen. Das ist ja das eines der größten ungelösten Probleme in der Politik, der Nahostkonflikt. Und Biden war ja einer der ersten in der Region, als es so aussah, als könne er den Konflikt vielleicht doch noch befrieden. Die USA haben zuletzt einen schwimmenden Hafen für Hilfslieferungen gebaut. Und nun, was ist die Bilanz oder was ist vielleicht auch noch möglich für einen Präsident Biden, der jetzt noch ein bisschen was vor sich hat?
Na, da muss man, glaube ich, zwei Aspekte betrachten. Das eine ist, was ist real möglich, um in diesem Konflikt zu vermitteln, um dafür zu sorgen, dass dieser Gaza-Krieg, so wie er im Augenblick geführt wird, zu Ende gebracht wird. Das ist aber gar nicht die Kerndiskussion in den Vereinigten Staaten, sondern die Kerndiskussion ist, dass Menschen das Gefühl haben, die USA haben die Kontrolle verloren. Ein Benjamin Netanyahu hat in den vergangenen Monaten sowohl den amerikanischen Außenminister als auch den amerikanischen Präsidenten einfach mal auflaufen lassen, hat keinerlei Respekt mehr gezeigt für die Wünsche und die Vorschläge und das Verlangen des amerikanischen Präsidenten. Und das steht in einer Reihe mit anderen Ereignissen, die mit Joe Biden verknüpft werden. Das beginnt mit diesem demütigenden Abzug aus Afghanistan. Es geht weiter mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und dem letztendlich misslungenen Versuch der Amerikaner, eine Koalition gegen Russland zu schmieden, die weltweit funktioniert. Da haben etliche wichtige Länder wie Südafrika oder Brasilien oder Indien einfach nicht mehr mitgemacht. Also und dazu kommt dann noch das ganz große Thema illegale Einwanderung im Süden. Also dieses Gefühl, die Regierung Biden hat die Kontrolle verloren und Amerika gilt nichts mehr. Und da in diesem Zusammenhang muss man jetzt eben auch den Gaza-Konflikt sehen. Und die Frage ist, worüber werden die reden? Netanyahu und Joe Biden, werden sie über diesen Aspekt reden? Nämlich wird sich Israel wieder an eine Führungsaufgabe oder an einen Führungsanspruch der Amerikaner anpassen? Oder aber wird das Ganze in einem furchtbaren Konflikt enden?
Vielleicht müssen wir da auch über die Amtszeit von Joe Biden einfach mal hinausdenken. Also viele ehemalige Präsidenten bemühen sich da dann in Spezialmissionen sozusagen ihr Wissen, ihr Know-how, ihr Netzwerk einzubringen, um Lösungen zu finden. Und warum sollte das auch nicht Biden tun? So wie Jimmy Carter, der ja auch sozusagen nach seiner Präsidentschaft eigentlich erst den Ruhm gesammelt hat, ja, in diplomatischen Missionen.
Als Präsident selber war, ja.
Man muss ja übrigens dazu sagen, dass auch hier wieder, wenn man sich die Wahl anschaut, Donald Trump ja jemand war, der diesen Konflikt verschärft hat durch die Verlegung der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Ja, dadurch haben ja die Palästinenser danach erstmal gesagt, also sie akzeptieren jetzt die USA überhaupt nicht mehr als Vermittler, weil die zu eindeutig auf Israels Seite sind. Und Joe Biden war jetzt jemand, der sich bemüht hat, da wieder eine etwas neutralere Position hereinzubekommen, hat aber grundsätzlich natürlich auch nach dieser horrenden Attacke der Hamas letzten Oktober auf Israel fest an der Seite Israels gestanden. Und eine Sache, die mir da aufgefallen ist jetzt bei dieser Zersplitterung der Demokratischen Partei momentan, die wir sehen, ich war ja letzten Herbst im Forschungsfreisemester an der Harvard University und habe deshalb überall diese Pro-Palestine-Encampments und Proteste mitbekommen. Und was mir da sehr stark aufgefallen ist, dass wirklich 90% der Demonstrierenden, also die da gegen Israel und auch gegen die Biden-Administration, die sie beschuldigten, Palästinenser-Blut an den Händen zu haben, junge Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen waren. Und es findet im Moment irgendwie eine große Identifikation junger Schwarzer in den USA, also mit diesem globalen Süden, zu dem dann eben auch die Palästinenser gehören, statt. Und die Juden in Israel werden dann gesehen sozusagen als die Colonizers, ja, die Kolonialisten, die das palästinensische Volk unterdrücken. Und ich habe damals schon, also vor einem Dreivierteljahr, gedacht, oha, das könnte Joe Biden sehr schaden bei der Wahl. Also diese Leute werden natürlich nicht Donald Trump wählen, aber wenn auch nur 10% von denen nicht zur Wahl gehen, dann könnte das fürchterliche Auswirkungen haben. Denn die Stimmen der Schwarzen, die normalerweise immer mit über 90%, bei Barack Obama waren es 95%, die Demokraten wählen, sind für einen Wahlsieg der Demokraten ganz entscheidend. Und da wiederum hat Kamala Harris einfach diesen Plusfaktor, dass sie selber eben eine Afro-Indian America ist und, glaube ich, da ein bisschen mehr punkten könnte als ein weißer Kandidat.
Man muss einfach sagen, Frau Waldschmidt-Nelson,
das spielt eine Rolle.
Das gibt mir sozusagen mein Stichwort nochmal, den Untertitel unserer Sendung zu zitieren. Ist Trump noch zu schlagen? Kann man ihn schlagen, wenn sich möglicherweise die Demokraten über solchen Problemen zersplittern?
Ich glaube nicht, ich glaube natürlich, dass er schlagbar ist. Ich meine, was ist jetzt in den letzten 2 Wochen passiert, alles an Dingen? Ich meine, das reicht ja für ein komplettes Journalistenleben an Ereignissen. Klar, das weiß man vorher nicht. Also ich würde erstmal sagen, ich glaube, ja klar, es gibt natürlich Korrelationen zwischen Identitätsgruppen, die bestimmte Leute wählen, weil die schwarz sind oder schwul sind oder was weiß ich was. Aber ich glaube, dass das überschätzt wird. Trump wird ja auch immer so ein bisschen dargestellt, als sei er der alte weiße Männerkandidat. Aber bei Latinos ist ja schon fast, hat er Biden zwischenzeitlich sogar in den Umfragen mal überholt, weil die nämlich auch nicht nur an Border Policy denken. Bei schwarzen Männern sieht es relativ gut aus. Dieses irgendwie, ja, oh, schwarze Frau, die sieht ja so aus wie ich, dann wähle ich die mal. Ich glaube, es gibt da Korrelationen, aber ich glaube, dass die auch immer weiter abnehmen, auch einfach, weil die Leute auch einfach keine Lust mehr haben auf Symbolpolitik, gerade nicht in den Zeiten, in denen man lebt. Ist er noch schlagbar? Ja, natürlich. Also ich meine, was ist in den letzten 2 Wochen passiert, was könnte in den nächsten Wochen noch passieren. Das muss aber mit einem richtigen Programm funktionieren. Und das, was ich jetzt so gehört habe, was in den Medien kolportiert wird, wie Harris ihre Kampagne aufziehen will, dass sie halt sagt, sie war ja früher Justizministerin, hey, ich bin die Strafverfolgerin und Trump mit seinen ganzen Verurteilungen, das ist jetzt der Straftäter. Das hat natürlich nichts zu tun mit den Lebensverhältnissen der Leute. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich keinen Burger mehr leisten kann. Ja, das ist irgendwie, dass das Benzin teuer geworden ist. Ich habe Freunde, die sind aus der Stadt rausgezogen, zurück zu ihren Eltern, weil die sich nicht mal die Miete leisten können, obwohl die einen ganz normalen Job haben. Und dann um die Ecke zu kommen mit, aber hier eine Schweigegeldzahlung an irgendeine Pornodarstellerin, mit der er mal Sex gehabt haben soll, irgendwie vor 10 Jahren, das ist jetzt das große Thema. Oder irgendwie eine Form von Bilanzfälschung in New York, die wahrscheinlich jeder andere Geschäftsmann genauso durchgezogen hätte wie er. Das sind alles Dinge, die nicht ziehen. Das sind nichts, die nicht ziehen werden. Insofern hoffe ich, dass da, was heißt hoffe ich, mir ist ich auch offiziell ja egal, wer gewinnt. Ich glaube, da sollte man nochmal nachjustieren.
Neutral. Ja, aber ich meine, man darf ja nicht vergessen, 74 ja. Millionen Menschen haben 2020 Donald Trump gewählt. Und diese 74 ja. Millionen Menschen sind diejenigen, die sich mit der Politik der Demokraten, aber auch vor allem insgesamt mit der, wie Sie es nennen, Elitenpolitik oder etablierten Politik nicht mehr einverstanden fühlen, die sich dort auch nicht mehr aufgehoben fühlen, die ihre Themen, ihre Lebenssituation nicht mehr wiedererkennen. Und wenn man gewinnen will gegen einen Donald Trump, der ja immer mehr dieser Menschen eingesammelt hat in den vergangenen Jahren und die für ihn stimmen, auch unter den Schwarzen, auch unter den Hispanics, dann braucht man eine echte Alternative und muss man glaubwürdig transportieren, dass man verstanden hat, dass man diese Lebenssituation der Menschen jenseits der urbanen Milieus in den großen Städten entlang der Küsten, dass man die kennt, dass man sich dafür interessiert, dass man sich für diese Werte, die Menschen umtreiben, dass man sich dafür interessiert. Und genau das ist das, was man von Kamala Harris nicht gehört hat. bisher.
Aber es wäre halt zu hoffen, dass die Demokraten, und es ist übrigens, möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass es ja ganz wichtige Demokraten gibt an der Parteispitze, sowohl der Senatsführer als auch der Führer des Repräsentantenhauses, als auch die immer noch sehr einflussreiche frühere Sprecherin des Repräsentantenhauses Pelosi und ehemaliger Präsident Barack Obama, die haben sich alle bisher noch nicht offen für Kamala Harris ausgesprochen. Kann natürlich auch sein, dass sie das deshalb nicht tun, um genau bewusst diesen Vorwurf, dass das ja alles so undemokratisch vor sich geht in der Demokratischen Partei, zu vermeiden. Oder sie sind halt wirklich am Diskutieren und überlegen noch andere Strategien. Aber das Wichtige wäre halt, Wahlkampfthemen zu finden. Und da stimme ich hier meinen beiden Kollegen absolut zu, die Menschen ansprechen, die auch die einfachen Menschen und deren reale Probleme stärker berücksichtigen, als man das bisher gehört hat. Nur bin ich nach wie vor der Ansicht, dass niemand von den alternativen Kandidaten und Kandidatinnen, die bisher diskutiert wurden, da stärker wäre. Und ich bin auch der Ansicht, dass es für die Demokratische Partei einfach entscheidend ist, dass sie jetzt möglichst schnell zu Potte kommt mit einer Kandidatenkürung, dass sie dann sehr, sehr, sehr sorgfältig einen Vizepräsidentschaftskandidaten oder Kandidatin auswählt, die da auch vielleicht gezielt die Schwächen von Harris, gerade was dieses Elitäre angeht,
das müsste dann so eine Art J.D. Vance sein, nur auf demokratisch.
Ja, nee, ja, ich würde sagen, eher noch ein bisschen anders, weil J.D. Vance ist eigentlich wirklich nur Trump in jünger und noch etwas radikaler. Ja,
aber hat eine tolle Geschichte, nicht? Also diese Hillbilly Elegy, das ist etwas, was ihn weltweit berühmt gemacht hat.
Ich finde auch, dass er für Amerikaner sehr unorthodox.
Aber damals war er auch noch ein anderer Mensch. Ja, damals hat er Trump verurteilt und jetzt ist er der totale Speichellecker von Trump geworden. Er ist ein Mensch, der sich zum Beispiel zum Thema Abtreibung sagt, er ist absolut gegen jede Ausnahme, selbst im Fall von Vergewaltigung. Mein Gott, das sei ja dann nur so ein bisschen eine Unbequemlichkeit der Frau. Ja, das, damit muss die dann umgehen können. Also da kann man schon countern, glaube ich.
Aber es gibt auch andere Themen, zu denen er sich zum Beispiel anders geäußert hat als Trump. Das würde ich gar nicht sagen. Zum Beispiel hatte er sich solidarisiert mit dem Automobilgewerkschaftsstreik, den es gab für bessere Löhne. Da hat er sich mit solidarisiert, während Trump in seiner Rede gesagt hat, dass der Chef, he should be fired, ne? Also wie der halt redet. Und abgesehen davon ist er auch in anderen Fragen, gerade bei ökonomischen Themen, es gibt ja nicht nur gesellschaftspolitische Themen, ist er teilweise, auch wenn er jetzt wieder ein bisschen zurückrudert, progressiver als man denken würde. Das gilt übrigens auch für Trump, das gilt auch für andere neue Gesichter, die mit dem Trumpismus reingekommen sind. Das ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung, die Partei macht, von der Kriegstreiberpartei, sage ich jetzt mal, zu einer Partei, die sich darüber Gedanken macht, irgendwie welche Rolle die USA in der Welt spielen sollte und ob man sich denn überall irgendwie engagieren wollte. Von einer Partei, die im Grunde genommen wirklich nur die Interessen von Reichen vertreten hat, zu einer Partei, die überlegt, wie können wir irgendwie eine Arbeiteragenda, die natürlich trotzdem irgendwie reaktionär ist, irgendwie reinbringen. Und gerade J.D. Vance, finde ich, ist dafür ein interessantes Beispiel für jemand, der drüber nachdenkt, ob man Kindergeld irgendwie verstetigen sollte oder einführen sollte, solche Geschichten. Das ist wirklich interessant. Klar, natürlich, er küsst den Ring, wie man so schön sagt bei Trump. Das ist absolut richtig, aber so ganz eindimensional sehe ich ihn nicht.
Nein, der ist auch sehr klug. Das will ich ihm gar nicht abstreiten. Und Sie haben auch recht, dass dieses Thema Globalisierungskritik ein ganz wichtiges ist, weil da sitzen viele, gerade eben im mittleren Westen der USA, die großen Verlierer der Globalisierung sind. Aber auch da, das ist ein Thema, wo die Demokraten mal aus den Puschen kommen müssten und dieses Feld eben, auch das Leid der Arbeiterklasse, was ja eigentlich ein klassisch demokratisches Thema ist, nicht den Republikanern jetzt zu überlassen.
Aber das haben sie verloren. Die Arbeiterschaft haben sie verloren an der Stelle.
Darf ich diesen Hinweis aufgreifen von Ihnen, Frau Waldschmidt-Nelson? Aus den Puschen kommen. Das ist ja der Punkt. Die Republikaner sind aus den Puschen gekommen. Sie sind jetzt eine populistische, eine nationalistische und auch eine isolationistische Partei. Und sie erzählen eine überzeugende Geschichte, egal wie die Kandidaten sozusagen im Einzelfall dann aussehen mit ihren Positionen. Und jetzt kommt es ja wohl entscheidend darauf an, dass die Demokraten ein überzeugendes Gegenbild entwickeln können. Wir kommen auf die letzten Minuten unserer Sendung zu. Schaffen Sie das?
Sie haben die Chance. Sie haben vor allen Dingen die Chance, weil so viele Menschen eine Veränderung wollen. Egal was. Denn 3/4 der Amerikaner wollten diese Paarung Biden gegen Trump nicht. Wenn man hat in Umfragen gefragt, wer möchtet ihr eine richtig richtig tiefgehende gesellschaftliche Veränderung. Ja, sagen 90% der Amerikaner. Und jetzt kommt zumindest mit Kamala Harris ein neues Gesicht. Möglicherweise reicht nicht aus, um damit am Ende die Wahl zu gewinnen, aber damit bekommen die Demokraten zumindest einen Push, der ihnen die Chance gibt, hier einen Neuanfang zu machen. Jetzt brauchen sie noch die richtigen Themen dazu und die richtige Strategie. Dann haben sie durchaus die Chance, hier ein Gegengewicht zu setzen.
Wenn die uns zugehört hätten, dann wüssten sie ja, welche Themen wir meinen. Aber Herr Wiemann-Senner, kriegen die Kurve? Was meinen Sie?
Ach, ich glaube es eher nicht. Man hätte einfach auf Bernie Sanders hören sollen und die Partei einfach wirklich als Arbeiterpartei, als linke Partei auch habituell und inhaltlich ausstellen sollen. Die ganzen Leute, die jetzt in der Pipeline sind, so Leute wie Kamala Harris oder der Verkehrsminister Pete Buttigieg, das wird die nächsten Jahrzehnte so weitergehen, dass da einfach so aalglatte Leute irgendwie auftauchen, denen man dann irgendwie notdürftig eine Agenda drüber stülpt, irgendwie, weil in den Umfragen das irgendwie gut polt, von dem sie am Ende nichts machen. Ich will jetzt hier nicht mit so einem schlechten Gefühl irgendwie alle die Hörer allein lassen, aber ich sehe da eher schwarz.
Frau Waldschmidt-Nelson, jetzt haben wir ganz wenig Zeit noch, deshalb für Sie einfach nur eine einfache Frage, ja oder nein, ist Trump noch zu schlagen?
Ich glaube, ja, es wird schwierig, aber Sie haben eine Chance und ich hoffe, hope dies last.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bidens Rückzug, ist Trump noch zu schlagen, war unser Thema hier im Forum in SWR Kultur. Es diskutierten live Professor Dr. Britta Waldschmidt-Nelson, Historikerin an der Universität Augsburg. Jörg Wiemann-Senner, er ist Korrespondent bei der Zeitung Die Welt. Und Arthur Landwehr, der frühere ARD-Korrespondent in Washington. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm und Ihnen dreien. Herzlichen Dank für die Diskussion.